Wie an jedem Mittwoch hören Sie auch jetzt wieder unseren wöchentlichen Mitschnitt von der öffentlichen Ringvorlesung aus der Aula am Wilhelmsplatz. In der Reihe »Sind eben alles Menschen? Verhalten zwischen Zwang, Freiheit und Verantwortung« sprach gestern Professor Bert Hölldobler von der Universität Würzburg. Sein Vortrag trug den Titel »Kommunikation, Kooperation und Konfrontation im Ameisenstaat«.
Vielen Dank, Herr Elsner, für die Einladung. Ich habe mich gefreut, dass es geklappt hat, dass ich hierher kommen konnte. Das letzte Mal, glaube ich, war ich offiziell hier im Vortrag. 1987 haben wir gegründet. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Freund und Kollege von der Harvard University, Edward O. Wilson, nennt die Ameisen gerne the little creatures that run the world. Und in der Tat, diese Ameisen, Sie werden es nicht glauben, sind wohl mit die wichtigsten Organismen, wenn man mal von den Bakterien absieht, für unsere terrestrische Ökologie. Die sozialen Insekten ganz generell, also die Insekten, die in Gesellschaften leben, in engen Familiengesellschaften, wie alle Ameisenarten, viele Bienenarten, viele Wespenarten und alle Termitenarten, diese sozialen Insekten machen nur etwa 2-3% aller Insektenarten aus. Aber sie zusammen stellen 30% der gesamten tierischen Biomasse. Also sie 30% des Gesamtgewichtes aller Tiere auf dieser Erde werden von den sozialen Insekten gestellt. Und wenn wir es nur mal auf die Insektenbiomasse absehen, dann sind 75% der Insektenbiomasse werden von den Ameisen gestellt. Und den vorwiegend die Ameisen, Termiten und dann noch einige soziale Bienen und Wespen. Was wir daraus erkennen ist, dass offensichtlich ein Leben in sozialen Strukturen, in Sozietäten, evolutionsbiologisch äußerst erfolgreich ist. Es sind nur 2% der Arten, der vielen, vielen Insektenarten, aber sie machen über 75% der gesamten Insektenbiomasse aus. Eine Welt ohne Ameisen, wenn wir uns das mal vorstellen, dann würden die Biotope völlig anders aussehen. Die tropischen Regenwälder würden völlig anders aussehen, die Wüsten würden anders aussehen. Es müsste etwas erfunden werden, um diese gewaltige ökologische Nische, die diese sozialen Insekten besetzen, und eine ganz wichtige Rolle spielen, um die zu ersetzen. Nun, man fragt sich, warum sind die so erfolgreich? Und ich sagte es Ihnen schon, es ist höchstwahrscheinlich deswegen, weil im Laufe der Evolution diese Insekten das Leben in Sozietäten erfunden haben. Und das möchte ich Ihnen jetzt etwas erläutern in diesem Vortrag. In Sozietäten leben, und das gilt für unsere Sozietäten genauso wie für andere Primatensozietäten oder für Insektensozietäten, heißt immer arbeitsteilig leben. Sozietäten funktionieren praktisch wie ein Superorganismus, wie unser Organismus arbeitsteilig funktioniert, durch die verschiedenen Organe, haben verschiedene Aufgaben. So haben Gruppen von Individuen in allen anderen Sozietäten unterschiedliche Aufgaben. Und wir sprechen auch in der Soziobiologie oft von einem Ameisenstaat, von einem quasi einem Superorganismus. Aber eine solche Arbeitsteilung kann nur funktionieren, wiederum ganz gleich, wo wir hinschauen, ob es die Arbeitsteilung in einem Organismus ist oder in einer Sozietät, kann nur funktionieren, wenn ein Kommunikationssystem existiert. Nur dann, Kooperation kann nur funktionieren mit Hilfe eines Kommunikationssystems. Und wie gesagt, das will ich Ihnen jetzt an meinem Modellsystem der Soziobiologie, der Insektensozietäten, der Ameisensozietäten darstellen. Nun, Ameisen, geht das mit dem Licht? Sie sehen das besser von hier aus. Ist das okay? Ameisen kommen in vielen Formen. Ja, ein bisschen schlecht, aber Sie werden es hoffentlich sehen, in vielen Formen, vielen Größen. Das ist zum Beispiel der Kopf einer der größten Ameisenarten dieser Welt, Camponotus gigas in Borneo, die wird fast 4 cm groß. Und da hinten, und darum sieht man das nicht so gut, das ist an sich schön zu sehen, da spitzt der Kopf einer der kleinsten Ameisen hervor, hinter dem Fühler, hier sehen Sie den Kopf mit den Antennen, auf dieser Welt, eine ganze Sozietät dieser kleinen Art passt in die Kopfkapsel dieser großen. Was ist ihnen gemeinsam? Sie sehen völlig verschieden aus, aber sie alle Ameisenarten, es gibt keine einzige solitäre Ameisenart, alle diese Ameisenarten leben in Sozietäten. In hochorganisierten, entweder in kleinen mit nur, sagen wir mal, 10 bis 20 Individuen Sozietäten oder in riesigen Sozietäten mit 20 Millionen Individuen. Und ich will Ihnen ein Beispiel zeigen, ein Nest, das hier, wie ich eben hörte, auch in Niedersachsen sehr, Gott sei Dank, noch häufig vorkommt, diese Ameisenart der Gruppe Formica, Waldameisen. Ich habe dieses Nest fotografiert 1960 nach meiner ersten sogenannten Expedition nach Finnland und Lappland. Das ist ein gewaltiger, wunderschöner Hügel der Formica Polyctena. Der Stock hier, den habe ich reingesteckt, der ist 1 Meter. Da sehen Sie, das Nest ist also über 2 Meter hoch mit Hunderttausenden von Individuen. Und wenn Sie in ein solches Nest hineinschauen, dann kommt es Ihnen vor wie ein Chaos. Und trotzdem ist in diesem Chaos ist Ordnung, eine erstaunliche Ordnung. Und diese Ordnung wird durch ein Kommunikationssystem bewerkstelligt. Nun, Ameisen kommunizieren. Hier sehen Sie 2 kommunizierende Ameisen. Das sind 2 tropische Arten. Diese hier kommt von draußen zurück und trägt im ersten Abschnitt des Darmes, im sogenannten sozialen Magen oder im Kropf, Futter, Flüssigkeit. Und diese ist hungrig und sie bietet nun ein taktiles Signal an der Unterlippe. Die lässt also die Unterlippe dieser Ameise vibrieren und das löst jetzt einen Rekogitationseffekt aus und so pumpt diese Ameise Futter in diese über. Und das kann man nun verfolgen, indem man das Futter mit radioaktiven Tracer markiert. Und so kann man im Labor den sozialen Futterfluss in der Kolonie verfolgen und genau feststellen, wo fließt Proteinfutter hin, wo fließt Zuckerfutter hin und so weiter. Aber das wichtigste Kommunikationsmittel bei den Ameisen, das sind chemische Signale. Ameisen sind kleine chemische Fabriken, die sind vollgepackt mit exokrinen Drüsen, die Sie hier sehen. Und in diesen Drüsen werden eine ganze Reihe von Substanzen produziert. Und viele dieser Substanzen, wie hier das Undecan, ein Kohlenwasserstoff, hat Signalfunktion. Also zum Beispiel, wenn diese Ameise irgendwie gestört wird, entdeckt einen Feind, dann stößt sie aus dieser Dufourschen Drüse dieses Gemisch aus, das sind alles Kohlenwasserstoffe, und dieses Undecan, diese eine Substanz, die wird nun von Nestgenossinnen wahrgenommen auf den Antennen, da sitzen die Chemorezeptoren, und diese Substanz löst nun in den Nestgenossen zunächst Attraktion aus und wenn die Konzentration sehr hoch ist, Aggressionsverhalten. Lange dachten wir, dass diese Substanzen biochemisches Rauschen ist, irgendwelche Beiprodukte, weil wir keine auslösende Funktion feststellen konnten, verhaltensauslösende Funktion. Aber wir wissen heute, dass diese Substanzen sogenannte Modulatoren des Verhaltens sind oder spezifizierende Faktoren. Das heißt, dass ein bestimmtes Gemischungsverhältnis drückt oft aus, ob diese Art, dieses Individuum von derselben Volk stammt oder von einem fremden Volk. Nun, ich will Ihnen mal ganz kurz zeigen, wie wir als Verhaltensphysiologen ein solches chemisches Kommunikationssystem untersuchen. Es geht immer so los, dass wir im Feld, im Freiland, das Phänomen entdecken und dann bringen wir das ganze System ins Labor und versuchen es bis zum Molekül herunter zu analysieren. Die Ameisenart, die ich Ihnen vorstelle, das ist eine neotropische Art, die ist spezialisiert, Termiten zu jagen. Das heißt, sie sendet Späherinnen aus und die kundschaften Termitennester aus. Und wenn sie eine Termitengalerie finden, dann brechen sie die nicht auf. Das wäre töricht, denn die Termiten haben kleine Sprühkanonensoldaten. Die haben nämlich tatsächlich so kleine Sprühkanonen auf dem Kopf. Und wenn sie einen Feind entdecken, dann spritzen sie ein klebriges Sekret aus und würden diese Späherin verkleben und sie könnte nicht mehr nach Hause laufen. Was sie macht, sie entdeckt dieses Nest und läuft nun nach Hause und rekrutiert nun von eine kleine Armee von Nestgenossinnen zu diesem Termitennest. Und wenn sie dort alle angekommen sind, dann überfallen sie das Nest spontan alle zusammen, packen die ersten Termiten, die sie erwischen, und dann laufen sie nach Hause. Das geht, und da muss natürlich Kommunikation da sein, sonst könnte sowas nicht funktionieren. Und das Erste, was wir machen, ist, wir müssen das Drüsenrepertoire untersuchen, das diese Ameisen haben. Das heißt, wir müssen sie in kleine Scheibchen zerschneiden. Natürlich erst töten wir sie, dann fixieren wir sie, dann werden sie geschnitten in etwa 2 Mikron dicke Scheibchen, gefärbt, und unter dem Mikroskop werden sie dann untersucht, und dann stellen wir zu unserer Überraschung oft fest, dass unglaublich viele exokrine Drüsen da sind. Sehen Sie, das sind alles exokrine Drüsen, und die großen, die ich vorhin zeigte, die gab ich gar nicht an, die Mandibeldrüse, die Giftdrüse, Duffordrüse, alles neu entdeckte exokrine Drüsen. Von den meisten wissen wir überhaupt nicht, was sie bedeuten, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf diese hier, die haben wir die Pygidialdrüse genannt. Und jetzt sehen Sie auf diesem Bild, das ist zwar fotografisch nicht optimal, aber es zeigt wunderbar das Verhalten. Diese Ameise, die ist jetzt bereits, und jetzt haben wir natürlich das System im Labor, ist bereits auf dem Weg vom Nest zurück zum Termitenresource, zu der Termitenresource, und zeigt das Rekrutierungsverhalten. Wenn Sie hinschauen, sie biegt das Abdomen nach vorne und sie schleift, wenn man das im Film sehen könnte, die letzten Tergitte, die letzten Abschnitte des Abdomens über den Grund, über die Oberfläche des Bodens. Nun schauen wir mal uns genau an, wie dort die Oberfläche aussieht. Ah, das ist die Cuticula, die ist wunderbar strukturiert, mit vielen Poren durchsetzt. Wenn wir jetzt mal einen Schnitt in dieser Richtung machen, dann sehen Sie, hier ist die Cuticula verdickt und sie ist unterteilt in viele Kammern. Und jetzt zeige ich Ihnen genau diese Stelle in einem histologischen Schnitt. Sehen Sie, das ist die Zone, die ich Ihnen gezeigt habe. Hier sehen Sie die Kammern, jetzt ist so ein histologischer Schnitt da. Das ist das letzte Tergit, das 7., das ist das 6., alles an der dorsalen Oberfläche. Und hier sehen Sie die Intersegmentalmembran, die beide harten Cuticula-Cuticula verbindet. Und hier sehen Sie eine große Drüse, große Drüsenzellen, aktive Kerne, und jede Drüsenzelle ist verbunden mit einem Kanal, und dieser Kanal durchdringt hier diese Intersegmentalmembran. Da sehen Sie die Öffnung, sehr schön, die Gleischen. Nun, diese Drüsen, die schütten das Sekret, das sie produzieren, durch diese Kanälchen aus, und dieses Sekret wird jetzt in diesen Kammern gespeichert. Hier sehen Sie noch koaguliertes Sekret. Das haben wir natürlich durch unseren Färbe- und Fixierprozess, ist das koaguliert. Und das ist ja alles dorsal an der Oberfläche. Aber ich sagte Ihnen ja, die Ameise biegt das Abdomen nach vorne, streckt dabei beide Segmente, sodass diese Zone jetzt exponiert ist, und mit diesem verkrusteten Schwamm sozusagen reibt sie über den Grund und legt dabei wahrscheinlich, noch wissen wir es nicht genau, eine chemische Spur. Das war das, was wir vom Verhalten und von der Morphologie rückschließen. Jetzt müssen wir das beweisen. Wie machen wir das? Wir präparieren diese Drüse heraus, eine kleine Mikrooperation. Dann machen wir einen chemischen Extrakt davon. Und dann machen wir den entscheidenden Bioassay-Test. Wir haben die Kolonie hier im Nest. Alle Ameisen sind im Nest drin, die Tür ist zu. Davor ist eine Arena. Wir legen jetzt vor den Eingang ein Blatt Papier, und für unsere eigene Orientierung ziehen wir 2 Bleistiftlinien. Die beginnen beide am Nesteingang und laufen dann auseinander. Und dann ziehen wir mit einer Mikrospritze eine Spur mit diesem Pygidialdrüsensekret und eine Kontrollspur, in diesem Fall mit Giftdrüsensekret. Und dann machen wir die Tür auf und sehen, was passiert. Dann haben wir Glück. Dann haben wir diesen wunderbaren Erfolg, die laufen wunderbar dieser Pygidialdrüsensekret nach. Jetzt haben wir es nachgewiesen. Jetzt können wir sagen, die Pygidialdrüse ist das Spursekret, und es ist nicht die Giftdrüse. Ich bringe das Beispiel immer ganz gern, weil in der Literatur oft zu lesen war, dass diese Ameisen mit der Giftdrüse die Spur legen. Ich brauche keine großen statistischen Tests durchführen, zu zeigen, es ist nicht die Giftdrüse, es ist die Pygidialdrüse. Ich bringe das Beispiel auch deswegen, meine Kollegen, die das so publiziert haben, die haben eine Makrooperation gemacht, ohne die Histologie. Man muss aber die Histologie machen, damit man die Drüse überhaupt sieht. Erst wenn man sie histologisch festgestellt hat, dann kann man sicher sein, dass man sie richtig präpariert. Was die gemacht haben die Giftdrüse, die sieht man gut, herausgenommen, haben dabei die Giftdrüse mit der Pygidialdrüse kontaminiert, die haben die Pygidialdrüse zerstört und dadurch kam das heraus. Nun könnte man sagen, ist doch wurscht, wo das herkommt, ihr habt gezeigt, dass das chemisch geht, aber für einen Evolutionsbiologen ist es nicht wurscht, weil wir ja wissen wollen, ist das mehrfach entstanden, wie viele verschiedene Spurpheromone gibt es und so weiter. Nun, da bin ich schon dabei, natürlich wollen wir weitergehen. Wir wollen jetzt wissen, was ist denn das? Jetzt nehmen wir wieder das Sekret und wir treiben dieses Sekret durch einen Gaschromatographen. Und da sieht man, dann mit Hilfe eines Gaschromatographen kann man jetzt die vielen Komponenten, die in einem solchen Sekret sind, auftrennen. Da sehen Sie, jeder Peak hier ist eine Substanz. Also in einem solchen Drüsensekret sind viele Substanzen. Das können wir Biologen noch ganz gut machen. Aber dann kommt es natürlich dazu, genau rauszukriegen, was sind die verschiedenen Peaks. Und dazu brauchen wir die Zusammenarbeit mit guten Naturstoffchemikern. Wir haben sehr erfolgreich mit der Gruppe von Bestmann, Hans-Jürgen Bestmann, in Erlangen gearbeitet. Das ist auch eine Arbeit, die wir zusammen gemacht haben. Wir haben zunächst noch Folgendes gemacht. Wir haben verschiedene Fraktionen abgesammelt, dieses gaschromatographischen Fraktion, und es hat sich, und haben sie dann getestet im BioSN, hat sich herausgestellt, dass es vor allen Dingen dieser Zone ist, wo die Pfeile sind, mit der wir das Spurfolgeverhalten auslösen können, und in der Tat, das hat sie am Schluss gezeigt, es ist das Citronellal hier, das das eigentliche aktive Spursekret ist. Wiederum auch hier, die anderen Substanzen aber haben modulierende Funktion. Aber da will ich jetzt gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Ich will Ihnen nur noch einmal zeigen, in den letzten 15 Jahren wurden all diese neuen Spurpheromone entdeckt. Eine ganze Reihe von unserer Gruppe. Sie sehen, die Ameisen, ich übertreibe nicht, sind in der Tat kleine chemische Fabriken. Die eine zwar relativ einfache Substanzen, da sind unsere Chemiker immer ein bisschen sauer, dass wir ihnen nur solche einfachen Strukturen bieten. Aber sie sind, die Herausforderung für die Chemiker ist natürlich, mit diesen Mini-Mengen solche Mikromethoden zu entwickeln, und die Bestmann-Gruppe war da sehr gut. Manchmal aus einer Drüse können die dann schon herausfinden, was da drin ist. Nun, jetzt will ich einen Schritt machen, aber wieder in die Neotropen, zu den Blattschneiderameisen. Ich will Ihnen zeigen, dass es nicht alles chemische Kommunikation ist, sondern dass es oft multimodal ist, diese Kommunikation. Und ich komme zu den Blattschneiderameisen, auch weil sie ökologisch und ökonomisch so wichtig sind. Es sind die wesentlichen Herbivoren, also Pflanzenvertilgern in den Neotropen. Sie schneiden Blattfragmente von den Pflanzen und tragen sie dann entlang langer Straßen, wie Sie hier sehen, diese laufenden Blättchen. Unter jedem Blättchen steckt natürlich eine Ameise. Werden diese Blättchen, wenn Sie mal in den Neotropen waren, haben Sie es vielleicht gesehen, werden sie über lange, lange Straßen zu dem Nest getragen. Hier mündet eine solche Straße, und tief unten dann im Nest, dort werden diese Blätter verarbeitet zu einem Humus, und auf diesem Humus wird ein bestimmter Pilz gezüchtet, und von diesem Pilz leben die Ameisen. Sie fressen also nicht die Blätter, sie brauchen nur die Blätter, um das Substrat zu bekommen, auf dem sie ihren Pilz züchten können. Das ist eine der agrikulturähnlichen Symbiose, die mindestens 50 Millionen Jahre alt ist. Während unsere eigene Agrikultur vor ungefähr 10.000 Jahren erfunden wurde, existiert hier diese Symbiose seit mindestens diese Agrikultur seit 50 Millionen Jahren. Das hat übrigens Ulrich Müller herausgefunden, mein wahrscheinlich Nachfolger auf meinem Lehrstuhl in Würzburg. Schön wäre es, wenn er kommen wird. Nun, eine solche Ameisenkolonie wird, da gibt es nur eine reproduktive Einheit, und das ist die Königin, das eine Individuum. Diese Königin produziert im Laufe ihres Lebens, ein langes Leben für eine Ameise, 25 bis 30 Jahre lebt sie. Da produziert sie 150 Millionen Nachkommen, weibliche Nachkommen, dann noch etliche männliche Nachkommen, etliche Millionen. Sie kann das, sie paart sich zwar nur einmal im Leben, Aber sie speichert dann den Samen, die Spermien, in einer Samentasche. Und dort werden diese Spermien über 20, 25 Jahre konserviert. Das müssen Sie sich mal vorstellen, in tropischer Hitze. Jetzt denken Sie mal nach, was wir alles machen in unseren Spermienbänken. Flüssiger Stickstoff, weiß der Herr was alles. Das haben die bereits vor 50 Millionen Jahren erfunden. Die haben eine Spermienbank. Als Ameisenmännchen, das sage ich immer, in Bayern darf man das, vielleicht hier auch, sage ich immer, die Ameisenmännchen haben nur einmal Spaß in ihrem Leben und dann sterben sie. Sie sterben nämlich nach der Kopulation. Aber man kann als Ameisenmännchen noch Vater werden, 20, 25 Jahre nachdem man tot ist. Weil die Ameisen eben die Spermienbank erfunden haben. Sie speichern diese Spermien, die bleiben am Leben inaktiviert. Das geht chemisch über diese Drüsen hier. Und erst wenn die Spermien entlassen werden, um ein Ei zu befruchten, dann fangen sie wieder das Zappeln an. Oder wir nehmen eine solche Spermatheca heraus und zerreißen sie und haben sie dann unter einer bestimmten Ringerlösung und dann sieht man sie auch unglaublich lebhaft sich bewegen. Nun, diese Nester von diesen Blattschneiderameisen sind gewaltig, unglaublich groß. Das sehen Sie hier, aber Sie haben noch keinen Begriff, wie groß die wirklich sind. Um wirklich herauszukriegen, wie groß die sind, haben Kollegen von Brasilien und Mitarbeiter von mir, Flavia Rosses vor allen Dingen, an meinem Lehrstuhl etwas gemacht, was ich ganz erstaunlich finde. Sie haben diese Nester, mehrere Nester, aber ein spezifisches jetzt hier, ausgegossen mit einer Zementemulsion. Dazu waren 6,5 Tonnen Zement nötig und 10.000 Liter Wasser. Und dann wurde dann haben sie gewartet, bis dieses System langsam versteinerte. Jetzt muss ich dazu sagen, das waren Nester, die die Bauern loshaben wollten, denn sie können eine ungeheure Pest werden, auch die Ameisen, so nützlich sie sonst oft sind. Wenn sie in agrikulturell genutzten Gebieten auftauchen, dann fressen sie manchmal ganze Felder leer. Und dann haben wir das hier dafür genutzt, bevor sie mit der Chemie vorgehen, haben wir gedacht, das wollen wir ausnutzen. Und nachdem die versteinert waren, wurden sie ausgegraben. Da sehen Sie jetzt hier, die Nester sind, also die Fläche ist ungefähr 250 Quadratmeter, es geht 8 Meter tief runter. Hier sehen Sie diese Gänge, die Nestkammern, tief weit, sehen Sie mal diese wunderbaren Kanäle, das sind alles die verschreinerten Kammern. Diese Kammern, in diesen Kammern sitzen die die Pilzgärten drin, nicht? Hier, diese runden Bälle, das sind alles Pilzgärten, die Sie hier sehen. Das ist der Pilz, der gezüchtet wird. Und unglaublich lange Zufahrtskanäle unterirdisch. Also wirklich absolut gewaltige Bauten, wie Sie es hier sehen können. Da wird demnächst, ich glaube im nächsten Jahr, ein wunderbarer Film dazu erscheinen. Auf der Oberfläche ist es aber ebenso beeindruckend. Riesige Straßen, über 300 Meter lang, hoch etablierte Straßen und dann geht es nochmal etwa 100 Meter rauf in die Baumdächer und dort findet ja der Ernteprozess statt. Und jetzt komme ich wieder zur Kommunikation. Wir wollten wissen, was da oben eigentlich wirklich passiert. Es muss dort ein präzises Kommunikationssystem existieren. Ich werde Ihnen gleich sagen, warum. Es ist ein Kooperationsprojekt mit unseren Botanikern gewesen in einem SFB, denn die Botaniker wollten wissen, wie da oben durch die Herbivorie der Ameisen das Lichtklima im Baumdach verändert wird. Und somit vielleicht die Konkurrenz der Pflanzen beeinflusst wird. Nun, die Straßen, das darf ich nun das letzte Mal, dass ich Chemie bringe, die Straßen sind alle markiert mit dieser Substanz, das Methylpyrrolcarboxylat. Das war die erste Spursubstanz, die man chemisch isoliert hat. Und als man die in der Hand hat, konnte man feststellen, wie sensitiv die Ameisen auf diese Spursubstanz reagieren. Jetzt gebe ich Ihnen einfach einen Vergleich, das sagt Ihnen viel mehr als Molekülzahl. Ein Mikrogramm dieser Substanz, also ein Tausendstel Gramm dieser Substanz genügt, um eine effektive Spur dreimal um die Erde zu legen. Also mit einem Mikrogramm können Sie eine Spur von 120.000 Kilometer legen. Daran sehen Sie, wie unglaublich, wie hochempfindlich und fein die Nasen, die Chemorezeptoren dieser Ameisen sind. Nun, da oben, wie kommt man da rauf? In jüngeren Jahren wäre ich da sicher auch raufgekraxelt, wie es meine jüngeren Kollegen tun, aber jetzt macht es das Smithsonian Institution in Washington. Die haben ja eine große Truppenstation in Panama möglich. Die haben zwei Baukräne da stehen im Urwald. Da kann man jetzt hochgefahren werden und kann direkt oben im Baumdach den Ernteprozess beobachten. Und da hat sich herausgestellt, und das finde ich ganz interessant, die Botaniker haben dafür auch mittlerweile eine gute Erklärung, dass die Ameisen sich auf ganz bestimmte Blätter konzentrieren und die abernten bis zum Gerippe und andere Blätter ignorieren. Und hier setzt natürlich jetzt wieder die Frage des Kommunizierens ein. Stellen Sie sich vor, das ist alles markiert mit diesem Pyrrolcarboxylat. Und jetzt entdeckt hier eine Ameise vielleicht ein Blatt, das besonders wertvoll ist, weniger vollgeladen mit sekundären Pflanzenstoffen. Und sie muss jetzt ihre Nestgenossin beirufen und muss Anführungsstrichen sagen, kommt bei, helft das Abernten, das ist ein günstiges Blatt. Wie macht sie das? Nun, Flavio Rosses, den ich schon erwähnte, der hat entdeckt, dass die Ameisen, wenn sie schneiden, sehr oft stridulieren. Das heißt, sie produzieren ein Zirplaut. Den Zirplaut können die Ameisen nicht hören. Das hat Hubert Markel schon in den 60er Jahren sehr schön gezeigt. Aber die Ameisen sind ungeheuer empfindlich auf Substrat getragene Vibrationen. Das heißt, wenn die Ameise striduliert, indem sie das Abdomen auf und ab bewegt, produziert sie diesen Zirplaut und der Körper vibriert. Und diese Vibration wird jetzt übertragen über den Kopf auf das Blatt. Und diese Substratvibration setzt sich fort und kann mit einem Laservibrometrie-System, also man zielt mit einem Laserstrahl auf die Blattoberfläche, das ist natürlich ein kompliziertes Instrument, und wenn die Blattoberfläche vibriert, dann wird der Laserstrahl verkürzt und verlängert. Es entsteht ein Doppler-Effekt und den kann man elektronisch aufzeichnen. Den sehen Sie hier. Das ist ein solcher von der Blattoberfläche abgenommene Aufzeichnung dieser Vibration. Das kann man sehr schön zeigen. Und ich will Ihnen mal ganz kurz zeigen, wie die Ameise das macht. Die hat nämlich wirklich ein Stridulationsorgan. Das ist hier der Gaster, also das ist der letzte Teil des Abdomens. Das ist der Postpetiolus. Und hier sitzt dieses waschbrettähnliche Rippelmuster. Und hier ist der Scraper, wie man es im Englischen sagt. Und wenn die das Abdomen hochhebt, dann reibt das über diesen Scraper und macht diesen Vibration. Übrigens, man kann eine Ameise halten und früher konnte ich das gut hören, jetzt kann ich es leider nicht mehr, und habe sie ans Ohr gehalten und dann habe ich das ganz hoch zirpen hören. Das verliert man leider, wenn man älter wird, diese Fähigkeit. Aber die Ameisen können es auch nicht hören, das tröstet mich. Bloß bin ich nicht so vibrationsempfindlich wie die Ameisen. Der Flavio Rosses hat dann gesagt, vielleicht teilen die Blattqualität mit, denn sie stridulieren nicht immer. Und dann hat er ihnen verschiedene Blätter geboten, also das ist eine Arbeit, die haben wir gemeinsam gemacht, aber der Flavio das meiste, er hat ihnen dicke geboten, die mögen sie nicht so. Die dünnen mögen sie ganz gern, aber dann hat er sie, er hat einen Trick gemacht, er hat die dicken und die dünnen mit einer Zuckerlösung überzogen und dann haben sie, und das sage ich immer ganz gern bayerisch, weil es da so gut klingt, dann haben sie stridiert wie ein Narrisch. Da hat man richtig gemerkt, das mögen sie jetzt. Und haben es wahnsinnig stridiert. Warum? Weil sie nämlich beim Schneiden auch den Saft der Pflanze trinken. Und hier haben sie also diese Zuckerlösung bekommen. Das hat ihnen also hohe Blattqualität angezeigt, anscheinend. Und sie haben dann heftig stridiert. Jetzt müssen wir es aber wieder nachweisen. Von all dem scheint es wirklich so zu sein, sie scheinen die Stridulation als Nahrekrutierungssystem zu benutzen. Wie machen wir das? Wir haben zwei Zweigchen, die berühren sich nicht hier und sie sind mit einer Brücke, aber es ist auch eine kleine Lücke da verbunden zum Nest und diese Zweigchen sind fest verbunden mit der Membran eines lautsprecherähnlichen Vibratorsystems, das Sie hier sehen. Und jetzt kann man hier das Signal produzieren, man kann entweder das Aufgezeichnete zurückspielen oder simulieren und jetzt lässt man entweder dieses Zweigchen vibrieren oder dieses, man kann hin und her schalten. Und jetzt kommt eine Ameise, macht immer einen Test mit einer einzelnen Ameise, man lässt sie heraus aus dem Nest, sie läuft in die Brücke, kommt ja an und muss jetzt eine Entscheidung treffen, folgt sie dem Vibrierenden oder nicht Vibrierenden. Und da zeigt sich dann mit hoher Signifikanz, wählen Sie, wenn beide nicht chemisch markiert sind, das vibrierende Zweigchen. Das ist schon mal sehr überzeugend. Jetzt haben wir den Test gemacht, in der Natur sind die, aber müssen sie ja mit der Chemie noch auch zurechtkommen. Jetzt haben wir eins markiert und das andere nicht markiert. Wir haben das Stille markiert mit dem, der Spursubstanz und das Vibrierende nicht. Dann gewinnt die Chemie. Also wenn Chemie gegen Vibration gesetzt wird, gewinnt die Chemie. Aber in der Natur ist es ja so, die sind ja alle markiert. Da ist ja überall dieses Spursekret. Und wenn das der Fall ist, wie Sie es hier sehen, beide sind markiert, dann ist immer, wird das Vibrierende bei Weitem bevorzugt. Das war der endgültige Beweis, dass hier wirklich überlagert auf die Chemie noch ein Vibrationssignal da ist. Ups. Nun ist noch was ganz Interessantes aufgetaucht, das will ich auch noch sagen. Die Ameisen, wenn sie aufladen, das geschnittene Blatt, dann stridulieren sie eben sogar heftiger. Das heißt, die Vibrationsrate ist wesentlich vergrößert. Das ist es beim Schneiden und hier beim Aufladen und während der ersten Schritte beim Weglaufen. Warum machen sie das? Und da hat und der Flavio und ich, wir haben zusammen dann, ich glaube, eine ganz schöne Lösung dafür gefunden. Die Blattschneiderameisen, die kommen in sehr vielen unterschiedlichen Subkasten vor. Die Arbeiterinnen kommen in verschiedenen Größen. Jetzt muss ich für die Nichtbiologen sagen, aber manchmal wissen es sogar die Biologen nicht, vor allem nicht, wenn es Molekularbiologen sind. Die kleinen Ameisen sind nicht diejenigen, die noch wachsen, um große Ameisen zu werden. Wenn man mal Ameise ist, ist man Ameise. Da wächst man. Man wächst nur als Larve. Molekularbiologen, aufgepasst. So ist es. Und die winzig kleinen Ameisen, die haben mehrere Funktionen. Sie haben die riesigen, gigantischen Soldatinnen und die winzig kleinen, die sind einmal für die Pilzpflege verantwortlich, aber auch, sie reiten als Hitchhiker auf den Blättern mit und kontrollieren ununterbrochen, patrouillieren sie den Blattrand mit offenen, aggressiven Mandibeln. Und was machen sie da? Es gibt eine Gruppe von parasitischen Fliegen, die sogenannten Phoriden, die fliegen diese Trägerinnen an, die völlig wehrlos sind und legen dort ihre Eier ab und aus den Eiern schlüpfen sehr schnell die Larven und die Larven bohren sich dann in den Körper der Ameisen ein und entwickeln sich dort. Also ein böser Parasit und den wehren diese kleinen Wächter ab. Und mit Hilfe dieser Stridulation rufen die Trägerinnen die kleinen Hitchhiker bei, die da oben herumlaufen. Und das haben wir dann ganz einfach zeigen können. Wir haben einfach künstlich striduliert in der Arena. Ein ganz einfacher Versuch am Ende. Wir haben ein stridulierendes Blatt, ein nicht stridulierendes Blatt. Das haben wir künstlich vibrieren lassen. Wir haben nachgeschaut, wer lockt am meisten von den kleinen Hitchhikers an. Und mit großer Signifikanz machen das die stridulierenden Blätter. Nun, meine Damen und Herren, jetzt geht es nach Afrika, auch in die Blattkronen. Dort dominiert eine andere Ameisenart, die Ökophylla, die Weberameisen. Eine unglaublich aggressive Ameise. Sie heißen Weberameisen, weil sie die fantastischen Blattnester bauen, diese Zeltnester. Das kommt mir, aber es wird schon okay sein. Sie sehen es besser von hier aus, ob es scharf ist oder nicht. Die bauen diese wunderbaren Blattnester und ich will Ihnen ganz schnell mal zeigen, wie sie es tun, weil es ein wunderbares Beispiel von Kooperation bei den Ameisen ist. Um die Blätter zu manipulieren, bilden sie eine lebende Kette. Eine Ameise hängt sich an die andere und dann wird das Ende des Blatts gepackt und dann verkürzt sich die Kette. Oder sie ziehen auf diese Weise Blätter zusammen, es bilden sich mehrere Ketten, bis sie das Blatt in der Position haben, wo sie es haben wollen. Und dann wird es gehalten von einer Crew, festgehalten. Und andere laufen in die schon existierenden Nester und bringen die letzten Larvenstadien, die normalerweise bei unseren Waldameisen den Kokon spinnen, um sich zu verpuppen. Die Waldameisen, wenn sie reinschauen, gibt es ja die Puppen, den Kokon, das ist Seite. Bei denen aber werden diese letzten Larvenstadien als kleine Webschiffchen verwendet. Sie haben sie zwischen den Mandibeln und die Larven antworten jetzt, die sind ganz steif, so sitzen sie in den Mandibeln drin und sie antworten jetzt auf ein Trillersignal mit den Antennen und dann geben sie Spinnseide ab und dann werden sie hin und her bewegt und so werden die Blattränder zusammengesponnen oder verklebt. Und das Produkt sind dann diese herrlichen Webernester. Eine Kolonie besetzt viele Bäume und hat hunderte solche Blattnester. Das ist eine unglaublich aggressive Ameise, die ihre, wer das Buch The Ants kennt, das ist das Titelbild, also das ist das ganz dicke Buch, das ich mit meinem Freund Ed Wilson geschrieben habe, das ist das Titelbild, die sieht mich, die bedroht mich, die hat die Mandibel offen, die sieht mich mit der Kamera. Eine äußerst aggressive Ameise, die ein fantastisches Kommunikationssystem hat, ich will Ihnen nur zeigen, sie ist vollgepackt mit Drüsen. Und was ich Ihnen jetzt an Verhalten zeige, das sind all diese Drüsen, die Mandibeldrüse, die Dufourche-Drüse, diese Sternaldrüse und Rektaldrüse, sind alle beteiligt. Ich will Ihnen nur das Verhalten zeigen. Ich will Ihnen zeigen, dass Sie, weil Sie so gut kommunizieren können, große Beuteobjekte in Gruppen besiegen können. Diejenigen, die in Mangrove-Sümpfen leben, die gehen raus während der Ebbe und überwältigen Krebse und schleppen die dann in Koordination rauf, den komplizierten Weg rauf, die Äste bis in die Baumgipfel in ihre Nester, und erst dort werden diese Beuteobjekte, gewaltige Objekte, die 100-mal, 2000-mal sogar mehr wiegen als sie selbst, das machen sie in Gruppenaktionen, dort werden sie dann auseinandergenommen. Ganz deutlich sieht man ihr Kommunikationssystem in Aktion, wenn eine gruppenfremde Ameise in diese Territorien eindringt, und zwar eine artgleiche, aber einer anderen Kolonie zugehörende, dann wird sie sofort erkannt, wiederum aufgrund der Chemie, sind Kohlenwasserstoffgemische auf der Oberfläche, und wird sofort angegriffen. Ameisen sind am aggressivsten zu ihren eigenen Artgenossen, wenn sie nicht zur selben Sozietät gehören. Sie wird angegriffen, es kommt, und dann als nächstes sehen Sie einzelne Tiere den Stamm hinauflaufen, das Abdomen nach unten. Und hier kommt ein weißes, sieht wie ein weißes Tröpfchen aus, aber es ist ein Drüsenapplikator, sie zieht eine chemische Spur. Aber wenn Sie den Versuch machen würden, den ich vorher machte, diesen Bio-Essay mit dieser Spursubstanz, hätten Sie keinen Erfolg. Aber was dazu gehört, ist nämlich ein Verhaltensmuster, also hier sieht man es wunderbar, da sieht man es leider nicht so. Das ist die rekrutierende Ameise. Wenn immer sie einer Nestgenossin begegnet, geht sie in eine aggressive Stellung über. Das heißt, sie hebt das Abdomen nach oben, sie öffnet die Mandibel und sie springt jetzt vor und zurück, wie ich es Ihnen hier mal in einer Aufnahme zeige, die wir aus einer Filmaufnahme herausgezeichnet haben. Sie springt vor und zurück. Es ist ein, man hat den Eindruck, sie will ihre Nestgenossin angreifen, aber kurz davor stoppt sie. Das geht ganz schnell. Und wenn man dieses Verhalten vergleicht mit den Intentionsbewegungen, die Ameisen haben, wenn sie wirklich kämpfen, dann machen sie es ganz genauso wie Hunde, die die Zähne fletschen, oder andere kämpfende Tiere, die zunächst wirklich vor und zurück so die Intention zeigen zu kämpfen, bis sie dann wirklich kämpfen. Genau dieses Verhalten zeigt die Ameise, wenn sie ihre Nestgenossen alarmiert, zu einem Invasionsplatz zu laufen, weil dort eine Fremde eingedrungen ist. Das heißt, sie zeigt diese Intentionsbewegung zu kämpfen, aber sie führt es nicht aus. Wir sprechen hier in der Verhaltensbiologie von einer Ritualisierung. Also eine Intentionsbewegung wurde im Laufe der Evolution zu einem Kommunikationssignal. Ich glaube, das war das erste Mal, dass man das bei Insekten gefunden hat. Von Vertebraten kennt man es natürlich gut. Jetzt laufe ich zurück, so rum muss ich. Die so angesprungenen Ameisen, die werden natürlich, sieht man sofort, sehr erregt und laufen dann zu dem Invasionsplatz zurück, und dort kommt es dann zum heftigen Kampf. Und auf diese Weise verteidigen diese Ameisen riesige Territorien. Leider sieht man es jetzt leider da nicht so gut, aber jeder Baum hier ist angezeichnet durch einen schwarzen Punkt. Und Sie sehen vielleicht hier noch die Folie etwas rum. Das muss ich ein bisschen umarbeiten auf meinem PowerPoint-Bild. Diese Grauschatten, das ist ein Territorium. Hier ist ein anderes Territorium, hier ist ein anderes Territorium, anderes Territorium. Das sind alles getrennte Nester, riesige Territorien, wie Sie sehen, 20 mal 20 Meter, also ziemlich große Territorien. Und dazwischen haben Sie Zonen, das kann man im Englischen so schön sagen, No Ants Land. Stimmt natürlich nicht ganz. Man müsste sagen, no Ecophylla Land, andere Arten sind dazwischen. Und so durch diese Territorialität entsteht ein sogenanntes Ameisenmosaik. Meine Damen und Herren, in dem letzten Teil, ja, stehe noch ganz gut, im letzten Teil führe ich Sie jetzt in mein eigentliches Jagdgebiet. Es war sehr schön, immer in Afrika oder in Australien oder in den Neotropen, wo ich ja immer noch zurückgehe. Aber wo ich mich wirklich zu Hause fühle, das ist hier in den Arizona-Wüsten, in den Chiricahua Mountains, nicht nur, weil ich leidenschaftlicher KMI-Leser war und weil das Apachenland ist, ne? Da hat er hier Winnetou gelebt, hier. Das ist die Chiricahua, aber der Geronimo übrigens hat da gelebt und das Geronimo Surrender Site ist ganz nahe bei, war ich oft dort im Skeleton Canyon, ein herrliches Gebiet, das sehen Sie jetzt hier nicht so, aber wenn Sie um den Portal Peak rumgehen, dann kommen Sie in ein fantastisches Gebirgslandschaft hinein, ein wunderbares Vogelgebiet, aber natürlich, ich interessiere mich da, was am Boden vorgeht, das Gebiet ist hier von Ameisen dominiert und ich möchte Ihnen noch etwas erzählen über die sogenannten Honigameisen. Um in der Wüste zu überleben, brauchen Sie eine Vorratswirtschaft. Sie müssen in der Regenzeit sammeln, um in der Trockenzeit zu überleben. Darum gibt es in diesen Gebieten sehr viele Ernteameisen, also die sammeln Samen und speichern die in ihren Kornkammern und leben davon. Oder es gibt die sogenannten lebenden Vorratsbehälter, die Honigtöpfe, die werden von diesen normal aussehenden Ameisen wie diese hier voll gefüllt mit Insektenhämolymphe und Honigtau, den sie von den Bäumen, von Homopteren sammeln, sodass dieser Kropf, von dem ich am Anfang sprach, der soziale Magen, der dehnt sich ungeheuer aus, so wird die in der Segmentalmembran unglaublich gestreckt, das sind die Tergite und die sitzen jetzt hier kirschengroß, bewegungslos hängen sie an der Decke als Vorratsbehälter dieser Ameisen und in der Trockenzeit werden sie einfach angetrillert und dann rekrutieren sie dieses Futter zurück zur Kolonie. Aber das ist eine interessante Story für sich allein, aber was ich Ihnen zeigen will, was am Boden, an der Oberfläche abläuft. Und dazu muss man natürlich mit viel Geduld am Boden liegen, sich von Milben und allen anderen möglichen Zeug stechen und beißen lassen und ruhig mittendrin liegen und filmen und fotografieren, wie ich das unendlich viele Stunden gemacht habe. Und da habe ich die sogenannten territorialen Turniere beobachtet und aufgezeichnet, die diese Honigameisen auf der Oberfläche durchführen. Ich habe Ihnen schon ein bisschen was von der Territorialität der Ameisen gezeigt bei den Ecophylla, bei diesen Weberameisen. Die Territorialität dieser Arten ist wesentlich raffinierter. Die haben keine festen Territorialgrenzen. Das würde auch ökonomisch sich nicht lohnen, denn sie haben keine festen Ressourcen. Die Ressourcen kommen zwar geklumpt vor, aber sie wechseln sehr schnell. Hätten sie so feste Territorien, würden sie Gebiete verteidigen, in denen es überhaupt nichts gibt. Das heißt, sie, und ich kann jetzt nicht tiefer in die Biologie eingehen, was ihre Ressourcen sind, das ist vorwiegend Termiten auch, sie haben fluktuierende Territorialgrenzen und die markieren sie immer nur zeitlich. Wir sprechen von spatio-temporal territories, also zeitlich, räumlich verschiebbare Territorien. Und dort, wo sie ein Territorium markieren, da veranstalten sie ein Turnier. Hunderte von Ameisen laufen auf Stelzenbeinen, konfrontieren sich gegenseitig, trennen sich wieder, konfrontieren sich wieder. Und als ich das erste Mal sah, hatte ich keine Ahnung, was das soll. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und über die Zeit haben wir es Stück für Stück aufgerollt und wissen jetzt ganz genau, was da abläuft. Es sind echte Turniere, territoriale Turniere, und ich will Ihnen ganz kurz das schematisch zeigen. Sie haben zwei Kolonien, die sich hier in der Mitte etwa mit einem Turnier konfrontieren. Diese Kolonie ist mit so vielen Ameisen vertreten, diese nur mit so vielen. Sie ist also in der Unterzahl. Das führt unweigerlich dazu, dass die nach Hause laufen und Verstärkung rekrutieren. Das ist oft sehr ungenau, weil 3, 4 nach Hause laufen und rekrutieren, sodass es zum Overshoot kommt, sind zu viele da. Jetzt laufen die nach Hause und rekrutieren, bis es zu einer Balance kommt und dann hält sich der Status quo, wenn es gleich starke Kolonien sind, lange Zeit. Das kann manchmal über Tage gehen. Die fangen um 7 Uhr früh an, wirklich, es ist so, um 7 Uhr früh geht die Sonne hinter den Chiricahuamanos auf, dann tauchen die schon an ihrem Turnierplatz auf. Und abends um 7 gehen sie nach Hause. Und nur wenn es richtig heiß ist, ziehen sie sich zurück unter die Büsche und auf kleine Büsche und die macht da ihren kleinen Display. Und dann, wenn es wieder kühler wird, kommen sie wieder bis um 7, gehen wieder nach Hause. Und was das heißt, die Fouragierameisen von diesem Nest gehen nicht, überschreiten das Turnier nicht in diese Richtung und umgedreht, sondern sie fouragieren vorwiegend in diese Richtung. Aber wenn jetzt das ein relativ kleines Nest ist, sodass es erschöpft ist und bringt nicht mehr Turnierameisen bei, dann verschiebt sich dieses Turnier sehr schnell und baut sich über diesem Nest auf und blockiert dieses Nest völlig vom Fouragieren, lässt es nicht mehr raus. Bis sie diese Zone völlig ausgenutzt haben, dann ziehen die sich zurück. Oder, wenn das Verhältnis ungefähr 1 zu 10 ist, dann kommt es zu einem Raubzug. Sie dringen in die Nester ein. Da ist das das einzige Mal, dass man wirklich Kämpfen erlebt, bis zum Tod. Sie dringen ein, sie bringen die Königin um und dann räubern sie das Nest aus. Das heißt, sie schleppen die Honigtöpfe heraus, wie Sie es hier sehen, zerren sie in ihr eigenes Nest, das kann man immer 40 Meter weg sein. Viele sterben, die sterben, werden aufgefressen, die überleben, werden einfach zurückgehängt an die Decke und sie funktionieren jetzt in dem fremden Nest als Honigtöpfe. Aber noch schlimmer, sie holen sich die Puppen auch heraus und zwar nur die Arbeiterinnenpuppen. Und die Puppen werden in das Siegernest gebracht, dort schlüpfen die Puppen. Wenn sie schlüpfen, werden sie auf den volkseigenen Duft geprägt. Und jetzt verrichten diese Arbeiterinnen, diese fremden Arbeiterinnen, die Arbeiten, die sie für ihr eigenes Nest machen würden, also für ihre eigene Königin, nicht wissend, aber für eine fremde Kolonie, und helfen damit natürlich, die Fitness, die evolutionäre Fitness zu steigern einer fremden Kolonie. Und wenn wir schon das Wort in der Entomologie verwenden, Sklaverei, es wurde für eine ganz andere Sache geprägt, nämlich für einen sozialen Parasitismus, wo eine Art eine andere ausbeutet auf diese Weise. Aber hier haben wir wirklich intraspezifisch, also dieselbe Art aus einem territorialen Interaktion, kommt es zu dieser Ausbeutung von Arbeitskraft einer fremden Sozietät. Stellen Sie sich vor, wenn Sie 1000 Puppen stehlen von einer anderen Kolonie, da müssen Sie schon nicht mehr die Termiten sammeln, um 1000 Arbeiterinnen zu machen. Sie können diese Energie investieren, um Geschlechtstiere zu machen, die dann wegfliegen und die Gene verbreiten. Sie haben einen riesigen Vorteil. Und wir haben mittlerweile gefunden, dass das Lebensstil dieser Art, die spionieren regelrecht schwache Nester aus und überfallen sie. Aber in den meisten Fällen, und damit will ich Sie jetzt gar nicht langweilen, haben wir festgestellt, dass es nicht zu diesen Raubzügen kommt, sondern dass es ein Abmessen ist einer der Stärke dieser konkurrierenden Gegner. Und entsprechend dieses Abschätzens wird entschieden, wie genau, wissen wir heute noch nicht, den Status quo zu halten oder zu eskalieren oder sich zurückzuziehen. Und den Mechanismus, wie Sie das abschätzen, da sind wir ziemlich weit gekommen. Das will ich Ihnen jetzt mal ganz kurz zeigen. Wenn wir uns nun an einigen Bildern, zeige ich Ihnen mal an einigen Fotos, und da sehen Sie, ich liege mittendrin in dem Turnier. Die haben mich überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Und bin mit meiner Kamera rum und habe dann das auch gefilmt, ist auch mal vom BBC ganz schön gezeigt worden. Die laufen auf Stelzenbeinen und konfrontieren sich Kopf an Kopf. Ist es eine Nestgenossin, zeigt die das sofort, sie zucken kurz und trennen sich wieder. Ist es eine Gegnerin, gehen sie durch einen Seitendisplay, durch einen Showkampf, wo sie nur versuchen, sich gegenseitig zu verdrängen. Sie kicken sich mit den Vorderbeinen, das ist das meiste schon, was physisch abläuft. Ganz selten kommt es mal zu einem kleinen Geplänkel, aber es ist fast kein physisches Kämpfen. Und so geht das in einer zufälligen Folge von Begegnungen, Nestgenossin, Nestgenossin, Gegner, Nestgenossin, Nestgenossin, Gegner, Gegner, Gegner und so weiter. Sie können das, die Ameisen kennen das, man sieht sofort, mit der guten, sie oft genug beobachten, sagen, aha, Nestgenossin, sie können das sofort erkennen mit ein bisschen Übung. Ameisen registrieren das, und wir sagten jetzt, wir haben mehrere algorithmische Modelle entwickelt. Wir haben gesagt, wenn die irgend sowas haben wie einen Kopfzähler, dass sie einfach feststellen können, wenn immer Sie einer Nestgenossin begegnen, dann wird zu dem Kopfzähler eins dazugezählt und wenn eine Gegnerin auftaucht, dann wird wieder eins abgezogen. Und nach einer bestimmten, das können Sie jetzt durchsimulieren, nach einer bestimmten Anzahl von Begegnungen können Sie dann etwa das Verhältnis abschätzen, wie das Verhältnis ist von Gegner zu Nestgenossen auf dem Turnierplatz. Dann dürfen Sie sich nicht so vorstellen, also Sie haben ja das letzte Mal gehört, was die in Ameisen alles können. Die haben Trigonometrie, alles Mögliche können sie machen. Ich nehme an, dass der Herr Ronacher darüber gesprochen hat. Insekten können unglaubliche Dinge. Die können Links-Rechts-Wendungen sich merken. Eine Vielzahl von Links-Rechts-Wendungen, wenn sie zurücklaufen, spielen sie das zurück. Also es ist nicht so unglaublich, dass die sowas registrieren können in ihrem Gehirn. Aber ich glaube, es ist einfacher. Ich glaube, es ist ganz einfach, dass da Motivationsschwellen verschoben werden. Wenn Sie immer wieder eine, nehmen wir mal an, ich gebe Ihnen ein Extrem, Sie begegnen immer Nestgenossinnen, dann wird die Motivation immer stärker zu eskalieren. Begegnen Sie nur Gegner, dann wird die Motivation, sich schnell zurückzuziehen, das Nest zuzumachen, immer stärker. Und so können Sie sich vorstellen, wenn Nestgenossinnen die Motivation wird immer stärker zu eskalieren, dann kommt ein Gegner, dann wird es wieder ein bisschen gedämpft. Und das kennen wir in der Ethologie sehr wohl, dass Motivationsschwellen verschoben werden durch externe Eindrücke. Ich glaube, so ähnlich geht es bei denen. Wir haben gezeigt, dass das Kopfzellenmodell funktioniert. Es geht nur noch, es sammeln nicht alle Individuen auf dem Turnier diese Information, es sind einige wenige, die durch diesen Turnierplatz laufen und die Information sammeln. Soweit zu dem. Aber es kommt noch was dazu. Die scheinen auch ihre individuelle Größe zu messen. Sie sehen, dass sie sich, wenn, vor allem wenn Sie das in einem Film sehen würden, dass die sich abmessen, die tasten sich ab. Es ist sogar eine Tendenz, da kleine Steinchen zu besteigen und herunter zu demonstrieren, also sich größer zu machen. Warum? Ein zweites Modell, das wir mit dem Kopfzellenmodell verbunden haben, nehmen wir an, nur große Kolonien können die ökonomischen Kosten tragen, große Arbeiterinnen zu machen. Große Arbeiterinnen sind viel teurer zu produzieren als kleine Arbeiterinnen. Wir wissen, bei den meisten Ameisenarten, junge Kolonien machen zunächst kleine Arbeiterinnen. Es ist mehr, es ist wichtiger, eine große Zahl zu haben, dafür kleine, als wenige große. Wenn sie aber groß sind, dann werden die Großen produziert. Ist das so der Fall bei diesen Honigameisen, dann kann man dieses Kopfzellmodell verbinden. Ist es eine Nestgenossin, geht es einfach zurück, wird registriert positiv, ist eine Gegnerin, wird nur noch festgestellt, bist du eine Kleine oder bist du eine Große. Wenn viele Große da sind, dann kann sehr schnell geschlossen werden, dass es eine große Kolonie ist, weil nur große Kolonien große Arbeiterinnen machen. Und für kleine Kolonien kann das ein ganz wichtiges Merkmal sein. In der Tat, jetzt will ich Sie mit diesen Daten nicht plagen, wir haben gezeigt, dass vorwiegend die großen Individuen auf die Turniere geschickt werden, die Rangierameisen sind im Durchschnitt kleiner. Wir haben außerdem gezeigt, dass erst ab 3 Jahren Leben die großen Turnierameisen produziert werden. Ich habe Grafiken da, bis zu 4 Jahren haben wir es durchgemessen, also erst dann werden die großen Tiere gemacht. Also das stimmt alles. Nun kann man da einen einfachen Versuch machen, das ist also jetzt wirklich ganz, ganz einfach. Man nimmt ganz einfach mal 20 große Tiere von einem großen Nest und trägt sie zu dem Nesteingang eines jungen Nestes. Erkennt man auch ganz gut, die haben einen kleinen Nesteingang und dort lässt man sie aus und dann kommt es sofort zu diesem Display. Sobald die sich begegnen, gehen sie auf Stelzenbeine und machen ihren Showkampf. Aber dann passiert etwas, was sie sonst nie sehen. Die Kleinen fallen die Großen an, wie ein Pack Wölfe, bringen sie um oder halten sie fest und der Rest der Kleinen zieht sich ins Nest zurück und verschließt unglaublich hektisch den Nesteingang. Und das mit den letzten Bildern will ich Ihnen das zeigen, das sehen Sie eigentlich gar nichts auf diesem Bild. Ich war mit meinem guten Freund Hubert Margel, Jim Margel heißt er bei uns, in Arizona, er hat mich besucht, er wollte die Turniere sehen. Er war damals, glaube ich, Präsident von der DFG. Und wir haben auch Glück gehabt, wir hatten viel Regen, dann sieht man ziemlich gut die Turniere. Und wie immer in Arizona fängt es so ungefähr um Mittag zu gewittern an im Sommer. Es kam ein gewaltiges Gewitter. Ich habe gesagt, wir müssen unbedingt zum Wagen zurück. Das kann in der Wüste wirklich gefährlich sein. Und kurz so etwa einige Meter vor dem Wagen sehe ich ein Nest hektisch verschließen, dass die Ameisen hektisch ihr Nest verschließen. Und ich habe gesagt, Jim, geh zum Wagen. Ich bin sicher, da kommt ein Raubzug. Das muss ich unbedingt noch filmen. Habe meine Videokamera wieder ausgepackt, habe so rumgeschaut am Horizont und sehe tatsächlich da die Ameisen anmarschieren und filme das. Und als ich nach einigen Minuten hier ankam, war das Nest weg. Keine Ameise mehr gesehen, nichts mehr. Der anziehende Raubzug hat sie aber auch nicht mehr gefunden. Die haben hier gegraben, bloß hier haben sie nicht gegraben. Hier war nämlich das Nest. Wenn Sie jetzt sehen, Herr Elsen, es tut mir leid, das sind Grasshopper-Heuschrecken, Heuschreckenbeinchen und alles Mögliche haben sie hier zusammengetragen. Der Nesteingang ist ja nur so groß, aber die haben so einen Hof von ungefähr 5 cm Durchmesser zugemacht. Und später hat ein Student von mir an Harvard, der hat sehr schön herausgefunden, dass die Nesteingänge mit einem koloniespezifischen fast Paraffin markiert sind, also ein Kohlenwasserstoffgemisch, und das decken die offensichtlich zu, und die haben die rechtzeitig gemerkt, dass sie überfallen werden, haben ihr Nest zugemacht und haben damit wahrscheinlich ein weiteres Jahr überlebt. Sind nächstes Jahr vielleicht wieder um einige hundert größer und haben dann eine Größe erreicht, wo sie zwar noch belästigt werden und noch blockiert werden, wir sprechen in der Ökologie von Störungskonkurrenz, also Interferenzkonkurrenz, aber sie werden nicht mehr überfallen. Also es kann für kleine Kolonien sehr wichtig sein, sehr schnell zu erkennen, dass da eine große Kolonie vielleicht am Anmarsch ist. Nun, meine Damen und Herren, es gibt keinen Zweifel, diese Turniere, Ameisenturniere, das sind Informationszentren, in denen Information gesammelt wird über die Stärke der konkurrierenden Gegner. Und entsprechend dieser Information wird dann eine territoriale Strategie gewählt. Und ich kann mir nicht helfen, das zu vergleichen. Ich habe mal einen Vortrag über meine Honigameisen am Anthropology Department an Harvard gehalten. Und dann kamen einige Kollegen zu mir und haben gesagt, Bert, you have to look at the nothing fights of the Marings. First of all, ich liebe das Wort nothing fights. Ich wünschte, wir hätten nur nothing fights. Die Marings auf Neuguinea, wenn sie einen Disput haben, Nachbarsozietäten, dann sammeln sich die Männer auf Turnierplätzen, sie haben alle ihre Waffen dabei, sie beschimpfen sich mit den übelsten Schimpfworten, aber es passiert nichts, sie zählen. Und solange beide Parteien etwa gleich stark sind, kommt es zu keiner Eskalation. Aber wenn eine Partei leichtsinnig ist und vielleicht nicht all ihre Verteidigungskräfte auf diese Turnierplätze bringt, dann kann es zur Eskalation kommen, es kann zu Raubzug kommen, was immer sie rauben dann. Nun, ich behaupte natürlich nicht, dass es da eine direkte Evolutionslinie von meinen Honigameisen zu den Nothing Fights des Menschen gibt. Aber in der Evolutionsbiologie suchen wir ja nach Analogien, nicht nur nach Homologien, wenn wir die Stammesgeschichte erforschen wollen, sondern wenn wir Strategien erforschen wollen, dann suchen wir nach Analogien. Hat die Natur ähnliche Lösungsmechanismen erfunden? Und in der Tat finden wir das unheimlich oft. Sehr ähnliche Lösungssysteme. Und, meine Damen und Herren, wir machen es ja immer noch. Denken Sie doch mal an den Kalten Krieg. Da haben wir ja Nothing Fights gemacht. Wir haben Atomsprengköpfe produziert und haben gezählt. Und haben immer wieder gezählt, wie viel haben die da drüben, wie viel haben wir. Und die sind alle nur produziert worden, damit sie nie benutzt werden. Das war natürlich ritualisierte Show. Tanks wurden gezählt. Es ist die gleiche Strategie. Und wenn wir nur einmal in uns hineinschauen würden, wie unser In-Group-Out-Group-Verhalten ist, wie unser xenophobisches Verhalten ist, dann sind tief atavistische Merkmale in uns, die vielleicht vor 15.000, 10.000 Jahren adaptiv waren, von der Selektion begünstigt wurden, aber in unserer heutigen Zeit, die Evolution hat nicht mitziehen können. Aber Gott sei Dank haben wir was anderes mitbekommen. Wir haben ein Gehirn, das das Beste ist von allen Lebewesen. Und ich kann nur immer wieder sagen, den alten wunderbaren Spruch von David Hume, was ist, rechtfertigt nicht, das soll. Es ist so, dass wir so sind. Da können die Soziologen sagen, was wir wollen. So sind wir leider. Wir haben xenophobisches Verhalten, wir zeigen das überall. Aber wir haben doch hoffentlich Mechanismen, Techniken, kulturelle, philosophische, moralphilosophische Techniken, damit fertig zu werden. Aber es hat uns nicht weitergebracht, es immer wieder zu negieren. Es hat uns nicht weitergebracht. Wir müssen es erkennen, wir müssen es akzeptieren und dann uns wirklich rigoros überlegen, wie wären wir damit fertig. Es wäre doch gelacht, wenn wir nicht damit fertig werden würden. Wir müssen damit fertig werden. Und damit will ich schließen mit diesen wunderbaren Beschreibung einer Ameise. Meine Damen und Herren, das ist das Symbol, das chinesische Symbol, so wurde mir gesagt von meinen chinesischen Kollegen, für die Ameise. Das ist das Schriftzeichen für Ameise. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie es sich zusammensetzt. Es setzt sich aus diesen zwei Zeichen zusammen. Das ist hier das Zeichen für Insekt. Und das ist das Zeichen für Fleiß und Gerechtigkeit und Pflicht. Sehen Sie, Gerechtigkeit und Pflicht und Insekt zusammengenommen machen Ameisen. Ich danke Ihnen.
Sie hörten einen Vortrag von Professor Bert Höll-Dobler im Rahmen der Ringvorlesung »Sind eben alles Menschen? Verhalten zwischen Zwang, Freiheit und Verantwortung«. Das Referat trug den Titel »Kommunikation, Kooperation und Konfrontation im Ameisenstaat«.